14. Episode du Podcast.
Oder nochmal auf Deutsch, guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Siemens Talks.
Fangen wir mal an mit dem Fragenhagel, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wer sind Sie denn?
Ich bin Frau Hansen. Guten Tag.
Wie geht es Ihnen denn?
Danke, mir geht es gut. Ich habe jetzt Schulschluss. Das heißt nicht, dass ich keine Arbeit mehr habe, aber so das Gröbste ist erstmal erledigt für heute.
Was haben Sie heute zum Frühstück gegessen?
Ich habe ja gerade schon erzählt, dass auch diese Snoozelphase aus Versehen etwas länger war, wie bei Frau Holtmann. Aber ich lege Wert auf ein Frühstück. Das habe ich dann auch geschafft. Gefrühstückt habe ich Kaffee, Orangensaft, ein Brötchen. Ja, so hat alles geklappt.
Ausgewogen.
Ja. Perfekt. Gesund?
Na, eher nicht so gesund.
Ach, es geht noch, glaube ich.
Es geht noch, gut, danke.
Geht schlimmer.
Ja, oh. Solange Sie kein Nutella auf dem Brötchen gegessen haben, ist
so,
das ja
gut.
Alles noch.
Gut, nein, hatte ich nicht. Nein, gesund, vielen Dank.
Perfekt.
Warum sind Sie eigentlich Lehrer und was unterrichten Sie eigentlich?
Ich unterrichte hier Französisch, mein zweites Fach ist aber Deutsch. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum ich da nicht eingesetzt bin. Ich schätze mal, es wurde mehr Französisch gebraucht. Und warum ich Lehrerin bin, ich finde es wichtig, jungen Leuten irgendwas beizubringen oder mich mit jungen Leuten nett zu unterhalten. Auch das kommt vor, nicht nur französische Grammatik. Und ja, als Lehrer hat man auch ziemliche Freiheiten. Es steht niemand hinter mir oder ich sitze nicht in einem Großraumbüro oder werde nicht von irgendeinem Kollegen gemobbt, sondern ja, es sind gewisse Freiheiten und es sind eben ja auch meine Lieblingsthemen, mit denen ich mich dann beschäftigen darf.
Ja, verständlich. Das freut uns natürlich, dass Sie so von Ihrem Beruf überzeugt sind. Das ist natürlich, das spiegelt sich auch auf den Schülern wider. Sie sind ja, wie gesagt, Französischlehrerin und da war häufig eine Frage, wie oft waren Sie schon in Frankreich und haben Sie schon mal überlegt, dort zu wohnen?
Mhm. Ich war schon sehr oft in Frankreich, eigentlich dann jeden Sommerurlaub oder jetzt durch den Austausch, dann auch im Frühling immer einmal. Und ich habe ein Dreivierteljahr in Frankreich, also am Rand von Paris, gewohnt und gearbeitet in einer Schule. Und überlegt, nach Frankreich zu ziehen, ja, hatte ich dann vielleicht mal. Aber wenn man dann ein Kind hat, wo man überlegt, bringe ich das da zur Schule oder an eine deutsche? Also das wird mir dann zu kompliziert. Und dieses Dreivierteljahr Frankreich war schon ganz interessant. Das gab schon Einblicke.
Sie meinen, Sie fahren die Sommerferien nach Frankreich? Ja. Dann eher die Provence, Atlantikküste oder Mittelmeer oder
Ich bin irgendwie mehr so ein Landtyp, okay. Irgendwie so ein Nordtyp auch irgendwo. Ich komme ja selbst aus Schleswig-Holstein. Ich brauche mal irgendwas mit Meer. Aha. Also die Küste der Bretagne oder der Normandie oder auch Palais-Cas du Nord, diese ganze Nordecke dort. Oh. Ja, das habe ich ziemlich abgegrast. Aber man kann auch in die Mitte Frankreichs fahren und eine Fahrradtour an der Loire machen und die Schlösser angucken. Mhm. Auch für Anfänger geeignet.
Haben Sie denn so einen Lieblingsort in Frankreich oder eine Stadt, wo Sie sagen, da haben Sie zum Beispiel die größte Bindung zu?
Naja, Paris nun allemal, weil ich da ein Dreivierteljahr gelebt habe. Mhm. Das bleibt natürlich und das war auch sehr intensiv und spannend und als Studentin natürlich auch aufregend. Ja, und es passierten ja auch immer unvorhergesehene Dinge. Also das verbindet einen schon mit der Stadt und man sieht es eben anders in allen Jahreszeiten, im Januar, wenn keine Touristen da sind, wie schön. Und das ist natürlich exklusiv. Ja, und ansonsten bleibt halt irgendwo die Küste, wo also die impressionistischen Maler gemalt haben, wo man sagen kann, ach, guck mal hier, das ist doch auf dem Gemälde, dieser Blick aufs Meer. Wie schön, jetzt bin ich auch hier und mache ein Picknick. Also das ist schon, gefällt mir schon.
Ja. Sehr schön. Eine Frage, die irgendwie von mir, die sich immer in den letzten Jahren gestellt hat, kurz zur Info, ich hatte ein Jahr bei Ihnen Unterricht oder fast ein Jahr, in der 10. Klasse Französisch und Ihnen ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass viele Schüler da kein Französisch mögen, selbst es zu sprechen. Mhm. Was sind denn mögliche Gründe dafür? Weshalb mögen viele Schüler kein Französisch?
Unterschiedlich. Für viele ist es schwer, wenn man auch weiter keinen Kontakt hat, vielleicht zu Frankreich oder gar keine Vorstellung. Das ist das eine. Dann sind manche ein bisschen faul. Die überlegen dann in der 7. schon, ach, wir können es irgendwann mal abwählen. Das ist natürlich fatal, wenn man in der 7. schon denkt, ich kann es irgendwann abwählen, dann macht man ja da schon nichts mehr. Und das geht dann in der 8. dann schon ein bisschen den Bach runter, sage ich mal. Und dann sitzt man in der 10. natürlich da und versteht gar nichts mehr. Und das führt natürlich zu Frust. Das kann ich verstehen. Wobei ich sagen muss, es gibt immer noch Schüler, die sich dann doch wieder aufrappeln und sagen, so, na, ich muss das jetzt hier irgendwie noch über die Bühne bringen. Das finde ich dann immerhin schon mal sehr lobenswert. Und man muss ja auch keine 5 kriegen, sage ich immer, auch wenn man schriftlich 5 ist und sich immer meldet, den sogenannten AT-Teil, dann kann man das ja eigentlich auch auf eine 4 schaffen. Ja, weil das ist eben ja auch ein mündliches Fach. Und ja, natürlich sprechen wir das nicht alle perfekt aus und wir sind alle keine Franzosen. Und aber wenn jemand das versucht, naja, warum nicht? Ja. Aber es ist schade. Vincent hat natürlich recht. Das ist natürlich.
Das kann
auch auf beiden Seiten zu Frustrationen führen. Ja. Aber wenn Vincent an seine 10. Klasse denkt, da waren ja auch Schülerinnen, die haben noch bis zum letzten Moment geackert und sind jetzt im Leistungskurs. Und über sowas freut man sich als Lehrer ja auch immer.
Ja, das
ist wirklich verständlich. Warum gibt es eigentlich keinen Französisch-Grundkurs? Also ich hätte Französisch auch gerne weitergemacht. Es hat mir auch immer sehr Spaß gemacht, vor allem war ich dann geprägt von der Frankreichfahrt. Aber ich hätte es nur als dritten Leistungskurs wählen können und dafür hätte ich mich jetzt nicht entschieden. Warum gibt es da keinen Grundkurs? Ist es einfach
zurzeit gibt es wieder einen.
Ach, es gibt,
das war gerade bei Ihnen dann, war es so ein Loch. Ja, das ist natürlich. Es gibt jetzt in der 11. wieder einen.
Ach,
genau.
Das freut mich aber.
Ja, und das heißt, vorher waren dann einfach nicht genug Anmeldungen. Mhm. Und das ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, was die Schulleitung dann einrichtet und was nicht.
Ja, richtig.
So und naja, ich weiß nicht. Wir sind da vielleicht ehrlich und tricksen da nicht so, aber manchmal hört man ja auch von Fächern oder anderen Schulen, wo Schüler mich schon ausgelacht haben und gesagt haben, naja, Frau Hansen, also dieser Musikleistungskurs, der Schüler geht ins Ausland und der wählt eine Woche später dann doch nochmal was anderes. Aha, sag ich, das ist ja sehr interessant. Aber die Zahlen waren dann erstmal da und so ein Kurs eingerichtet.
Ja.
Nun ja.
Interessant.
Interessant, habe ich auch gedacht damals.
Aber gut. Eine sehr ehrliche Schule natürlich so, genau, wie es sein soll.
Ja.
Und freut mich für den 11. Jahrgang, dass die da einen Grundkurs haben in Französisch.
Genau. Können denn Ihre Kinder eigentlich Französisch?
Meine Tochter kann Französisch, weil die ja nun immer im Urlaub früher mit musste irgendwo und auch dann so losgeschickt wurde, mach mal, kauf doch mal da ein Brötchen oder frag doch mal dies oder das. Die kann Französisch, sie hatte das aber als dritte Fremdsprache. Und sie war sogar in einer Schule, wo sie mit Latein dann angefangen hat. Einfach, damit wir da einen Platz kriegen. Das war ein grundständiges Gymnasium, also ab 5. Klasse Gymnasium. Gab so in der Familie ein bisschen Ärger. Mein Vater, der ein bisschen sauer war. Was soll sie denn mit Latein? Also Herr Donner, jetzt bitte weghören, ja. Und die zweite Fremdsprache war dann erst Englisch. Ist natürlich auch kritisch.
Okay.
So kann man drüber diskutieren. Und die dritte war dann Französisch. Aber da hat sie dann wirklich, glaube ich, das sogar im Abitur gemacht. Und na, durchs Reisen und überhaupt. Und selbst jetzt zu Studienzeiten hat sie durchaus auch Französisch weitergemacht.
Aber es ist nicht sogar positiv, mit Latein anzufangen, weil es ja die Grundlage vieler Sprachen ist.
Genau, fand ich auch, ja.
Also theoretisch.
Man hat einmal die Grammatik irgendwie so intus.
Genau.
Schadet nicht. Ja.
Das glaube ich auch. Das hat auch immer Frau Quelle bei mir im Französischunterricht immer so betont.
Ja, richtig.
Na, ich hatte leider kein Latein. Oder was heißt leider? Ich weiß es nicht. Natürlich auch kontrovers, ob das letztendlich dazu führt, dass man es besser kann.
Ja, das stimmt.
Also es gibt viele Leute, die eben dann nur Latein können und Englisch selbst schwerfällt oder Französisch, Italienisch, alles fern ist. Ob das am Ende besser ist, weiß ich nicht. Aber in der Medizin, im Jura braucht man oft viel Latein noch.
Mhm. Ja. Viele müssen einen Kursus noch nachbelegen an der Uni oder so.
Ja, richtig.
Ja,
genau.
Das stimmt.
Genau, zur Info, die Fragen, die wir jetzt stellen, sind überwiegend auf Instagram gekommen, von Schülern und Schülerinnen der Schule. Auch ehemalige Schüler, die uns da folgen.
Ja.
Unser Siemens, der Plattform auf Instagram.
Ja, können Sie uns auch auf jeden Fall folgen. Unser Unterstrich Siemens.
Ja.
Genau.
Sollten Sie Instagram haben?
Habe ich natürlich nicht.
Und wenn nicht, die HörerInnen, die natürlich hier am Zuhören sind.
Richtig.
Genau. Da hat nämlich Jakob aus dem Abi-Jahrgang 16 geschrieben, ob alles bei Ihnen gut ist. Läuft denn alles gut? Liebe Grüße von Jakob.
Hat Jakob auch einen Nachnamen?
Nein.
Das ist ja schade. Also ich grüße
Jakob. Also
ich
gehe davon aus, dass Jakob einen Nachnamen hat.
Ja.
Nur leider ist er ferngeblieben.
Es ist ja nicht bekannt, wenn ich schaue ich jetzt nochmal ganz kurz nach.
Aber läuft denn alles bei Ihnen gut?
Das ist sehr nett, dass Jakob fragt. Danke. Ja, es geht mir gut. Es gab ein paar private Veränderungen und so, aber es geht mir gut hier an der Schule und mit den netten Kollegen. Und ich finde es auch sehr schön, dass viele nette junge Kollegen nachgekommen sind jetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz vermisse ich natürlich die Alten, wie das immer so ist.
Ja,
verständlich. Aber
Frau Jenecke zum Beispiel.
Frau Wien?
Frau Jenicke?
Na, unbedingt, ja. Mit der habe ich gerade telefoniert. Die kommt demnächst zum Kaffee. Alles schön. Okay. Ja, dir Frau Hoth. Und der geht es auch gut. Allen geht es gut. Schicken tolle Bilder natürlich, wo die überall sind. Ja, unglaublich. Ja. Mhm. Die Daheimgebliebenen sind schon ein bisschen neidisch. Mhm. Nein, aber ich finde es schön, immer mit jungen Kollegen Kontakt zu haben. Frage ich mal dies. Und dann ist eine gute Atmosphäre.
Ich habe den Nachnamen. Instagram macht es möglich. Jakob Heidenreich.
Ah, Jakob Heidenreich. Herzlichen Gruß, Herr Heidenreich. Ja, Jakob macht Französisch, Englisch, glaube ich, an der Uni. Oha. Und wird auch Lehrer, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich hoffe, dass er noch dabei ist. Und Jakob kam vom französischen Gymnasium zu uns. Mhm. Das hat natürlich den Grundkurs nochmal ordentlich belebt. Das war ganz fantastisch. Hat mich sehr gefreut.
Hat er dann auch den Lehrer korrigiert, oder?
Da lasse ich mich, was heißt korrigiert? Ja, also ich konnte sozusagen immer fragen, ist das so richtig und so. Und Jakob sagt, ein paar Mal war er dann schon ein bisschen entnervt und gesagt, das kann ich doch jetzt auch nicht wissen. Das war natürlich auch wieder ehrlich. Aber es war immer eine angenehme Atmosphäre. Und doch, das war sehr schön. Jakob Heinrechner, das freut mich ja, von ihm zu hören. Ja. Top. Ja, ich war ja gar nicht so begeistert von diesem Podcast-Format. Aber ja, wenn ich so von Jakob Heinreich gegrüßt werde, belebt es meinen Tag. Sehr schön.
Ach, das freut uns aber, dass wir Sie auch da überzeugen konnten. Wir waren ja gerade so bei der französischen Sprache und da hat uns natürlich auch interessiert, haben Sie ein Lieblingswort auf Französisch? Vincent und ich haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ob wir ein Lieblingswort haben, aber erstmal wollen wir Ihre Antwort hören.
Ein Lieblingswort? Es gibt was ganz Abseitiges, es ist der Klappsitz in der Pariser Metro, ich glaube, le strapotin oder irgendein Wort, was nie wieder vorkommt. Aber man sieht es da dann natürlich andauernd und sagt so, ey, warum habe ich das nie gelernt? Aber es ist ja auch nicht wichtig. Wer braucht Klappsitz, bitteschön? Ja, das ist sowas, so ein bisschen skurrile Sachen.
Wir hatten in der 9. Klasse mal, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, das war aber in dem Buch auch drin, das kleine Klappfenster. Das stand im Vokabelbuch, es kam sogar ein Vokabeltest dran und da meinte dann damals noch Frau Amirov war das, glaube ich, auch nicht mehr hier in der Schule. Ja, das braucht ihr nie, aber jetzt lernt ihr es einmal. Kleine Klappfenster, also falls man irgendwo in Frankreich ein kleines Klappfenster sieht. Aber das glaubst sogar am Dach, ein kleines Klappfenster.
Aber das ist nicht das, was so deutsch klingt, was ist das?
Doch, was ist das? Das kann gut sein. Was ist das?
Ja, genau.
Was
genau,
ist das?
Genau.
War die Eselsbrücke.
Das haben wohl deutsche Soldaten gefragt. So,
ja, was ist das?
Die haben gefragt, was ist das? Und die Franzosen hören was und haben dann gelacht und wohl gesagt, angeblich, was ist das?
Ja.
So soll das eingewandert sein in die französische Sprache.
Was ist das?
Sehr schön, das kann man sich auch gut merken. Wunderbar.
Find ich auch.
Ein süßes Wort, ja.
Ja, was ist das?
Vincent, willst du dein Lieblingswort sagen?
Na, ich finde im Französischen, wir haben ja viele französische Worte auch im Deutschen. Ich finde Déjà-vu irgendwie, das Wort finde ich immer sehr gut, aber vom Klang her irgendwie Ressentiment oder sowas. Ja. In der Art finde ich irgendwie.
Das streuen
sehr
Sie auch so ein,
wenn
ihr
Vincent,
gut.
Ja, ja.
Also, mein Lieblingswort auf Französisch ist, glaube ich, Coccinelle. Das heißt Mariechenkäfer auf Französisch. Und ich glaube, es liegt daran, weil das einer der ersten Wörter war, die ich dann wirklich gelernt habe und gehört habe. Und mir das deswegen eigentlich immer sehr gut gefallen hat.
Schön.
Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingswort?
Kann ich jetzt nicht sagen. Lieblingswort? Nee. Nein, kann ich nicht mit Ihnen.
Alle Wörter sind schön.
Ja. Das ist ein gutes Motto. Ja.
Welche Sprache finden Sie denn schöner oder eleganter? Deutsch oder Französisch?
Na, ich finde Französisch schöner. Mhm. Und es spricht sich aber einfach an anderen Orten. Das habe ich auch nie so ganz kapiert. So, bis eine Freundin von mir, die Musiklehrerin ist, sagte, ja, aber die Franzosen, die sprechen ja so komisch. Die bilden ihre Laute ja so viel vorne im Mund. Ja, und die Deutschen sprechen das alles mehr so kehlig da irgendwo. Aber wenn man das so ein bisschen schon durchschaut hat, dann kann man das so ein bisschen hübscher raussprechen. Und auch die Siebtklässler lachen dann schon Französisch. Wir bin hier Französisch. Und da finde ich Französisch einfach ein bisschen schöner, wie auch das Déjà-vu und das Ressentiment natürlich. Ja. Und sehr hübsch finde ich natürlich auch noch Italienisch. Ja, wer das kann, das finde ich ja sehr bewundernswert.
Das finde ich auch.
Ja.
Ich finde das immer interessant. Ich habe das Gefühl, wir Deutschen machen manchmal nicht richtig den Mund auf beim Sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass es in anderen Sprachen intensiver der Fall ist. Dass man auch vor allem den Fokus auf einzelne Vokale legt. Das fehlt mir im Deutschen vielleicht manchmal so. Für viele Menschen aus anderen Ländern klingt es ja auch immer sehr, sehr starr und sehr herrisch.
Ja, und die haben natürlich dann, wenn sie Deutsch hören, das in Spielfilmen oder irgendwo im Fernsehen gehört. Und natürlich sind die Deutschen da dann immer die Bösen und die Nazis und die geben dann Befehle und Obersturmbannführer und dann irgendwo verbinden sie das natürlich heute mit den Deutschen und sind dann überrascht, wenn sie dann auf irgendwie junge, sympathische Menschen treffen und sagen, ach, die sind ja eigentlich alle ganz nett und überhaupt. Also da ist doch ganz schön viel Klischee unterwegs.
Ja, das stimmt.
Zur Frankreichfahrt. Zur Info Frankreichfahrt nach Straßburg. Mhm. Wir waren beide selbst dabei. 2018 ja. Austausch nach Berlin, 2019 nach Frankreich.
Genau.
Nach Straßburg. Was denn so Ihr Highlight? Mein Highlight war, glaube ich, die Schokofabrik. Da gab es dann kostenlos Pralinen.
Wirklich?
Und das war.
Ja, die liebe ich auch sehr. Vor allem diesen kleinen Film, der zeigt, wie und wo man die Pralinen auf der Zunge zu probieren hat
ja,
und zu platzieren
was.
Hat.
Das ist eine Wissenschaft.
Wunderbar, das war eine sehr leckere Wissenschaft. Das war sehr schön, ja. Und die Landschaft ist natürlich schön, wenn man im Frühling in den Vogesen ist. Und selbst wenn man irgendwelche komischen militärischen Befestigungsanlagen besichtigt.
Das Bunker, ja, das
Schliefen dran und die Bunker und Anlagen, irgendwelche Siemens-Technik.
Die Königsburg war das, glaube ich. Königsburg.
Das war die Burg, die war auch toll mit dem Blick ins Land. Das ist natürlich auch ein Highlight.
Das fand ich auch toll. Mir persönlich hat das gefallen. Ich hatte das Glück, dass ich eine sehr besondere Austauschpartnerin hatte. Und am Wochenende haben wir dann eher so eine Stunde entfernt gewohnt in einem Fachwerkhaus auf einem Berg. Und das war für mich schon ein Highlight auf jeden Fall. Und so auch diese ursprüngliche Architektur so kennenzulernen. Also ich bin mir auch sicher, dass wir auch in einem Museum waren, wo man Häuser, also ein ursprüngliches Haus in Frankreich kennenlernen konnte, aber dann auch noch in einem zu übernachten und zu schlafen, das war schon was anderes.
Ja. Meine Familie war auch besonders und ja vom Vorteil für mich, nämlich hat die Mutter war irgendwie halb deutsch. der Papa hat in Deutschland gearbeitet. deswegen lief es dann überwiegend auf Deutsch da zu Hause.
Oh, oh. Natürlich ab, genau. Selina hat recht.
Ist alles verjährt jetzt.
es gab ja das Verbot, als die Franzosen in Deutschland waren, durften wir nur Deutsch reden. Und als wir in Frankreich waren, durften wir nur Französisch reden.
Es war auch unfair für meinen Schüler. Wir konnten irgendwie wenig Französisch.
Ja,
also das Schulfranzösisch konnte ich, habe mich bemüht. Meine Mutter kann wenig Französisch. Und ich komme da hin und sie begrüßen mich irgendwie auf Deutsch. Und dann war ich
erleichtert.
Ja, weil ich erstmal
gerettet.
Du hattest
natürlich
Glück.
Der Sinn vom Frankreich-Austausch ist dann halt vielleicht woanders. Aber trotzdem war es für mich prägend natürlich.
Mhm. Ja.
Dann mal in Frankreich zu spazieren mit irgendwie ein paar Gleichaltrigen.
Genau. Das macht man ja auch dann nicht wieder so schnell.
Und hin und weg haben wir auch irgendwie beim Essen mal Französisch geredet.
Ja, ich denke mal, man nimmt schon Sachen mit und nimmt die auf. Und
selbst wenn man es nur hört,
wenn
sie irgendwie diskutieren oder so.
Also ich habe zum Beispiel, mein Französisch war, glaube ich, in dieser Zeit so gut wie noch nie, interessanterweise. Und ich erinnere mich noch, dass ich immer sehr angeregte Diskussionen hatte, zum Beispiel auch über das Thema Nationalstolz auf Französisch, mit dem Vergleich Deutschland und Französisch, Frankreich. Und das war sehr, sehr spannend für mich. Also auch nicht nur, dass man die Sprache lernt, sondern auch dieser Einblick in diese Kulturen, in die Lebensweisen. Und was ich spannend fand, eine Anekdote, die ich erlebt habe, die Franzosen machen das so, wenn sie verreisen, nehmen sie keine Handtücher mit und auch kein Duschgel. Also so war das bei mir. Und als ich dann in Frankreich ankam und ich hatte natürlich Handtücher und ich hatte auch ein Duschgel, dann fanden die das lustig, dass ich sowas mitgenommen hatte. Mhm. Weil sie es eigentlich so kennen, dass man als Gastgeber sowas dann gibt. Und das fand ich auch überraschend.
Die Gastfreundlichkeit der Franzosen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, auch für die Lehrer. Also wir sind ja mal wunderbar empfangen worden und bekocht worden. Oh. Und es lagen Geschenke immer schon bereit. Und bei der Abfahrt und bei der Ankunft, und wenn die wieder hier waren, und das war ein Geschenkemarathon, unglaublich. Und auf dem Bahnsteig wurden noch wieder Tütchen überreicht. Und man hatte eigentlich den Koffer schon voll gepresst, aber dann gab es noch was. Und es war schon einzigartig,
Also ich habe auch lange nicht mehr so viel gegessen irgendwie. Ich kam irgendwie Freitagabend, dann da, ich glaube Donnerstag oder so waren wir da, Freitagabend, dann kamen wir nach Hause und dann stand erstmal Baguette überall auf dem Tisch, Avocados, ganz kaltes Buffet, 20, 30 verschiedene Sachen. Baguette natürlich, dagegen ist es hier in Deutschland irgendwie Zeitung, was wir essen, vom Geschmack. Und dann alles Mögliche dazu und dann kam dann noch Kichfrische auf zwei Varianten, vegetarisch, dann
Tiramisu,
mit Fleisch.
Das ist das Beste, was ich je gegessen habe in Frankreich.
So, dann war ich jetzt aber wirklich schon fertig, weil ich dachte, eigentlich ist das Baguette, das reicht mir so. Da bin ich wunschlos glücklich. Und dann haben wir Kich und dann kam noch Blaubeertorte.
Die Krebs darfst du nicht vergessen, die 24/7 essen.
Und danach Baguette, Kich, Blaubeertorte kam dann natürlich noch die Käseplatte.
Ja.
Und dann haben wir noch ein Spiel über Käse gespielt, wo man immer sowas ziehen muss und dann französische Frage und dann darf man Käse essen, wenn man irgendwie richtig macht.
Oder,
und den ekligen Käse darf dann jemand der essen, der es falsch beantwortet und sowas. Es gibt ganz interessante Spiele da.
Das ist schön, das sollte ich in den Unterricht einbauen. Wenn eine falsche Antwort gibt, muss den ekligen Käse essen.
Den Münsterkäse, weiß ich noch. Die Belehrung, als wir da an dieser Fromagerie heißt es, ja, glaube ich. Fromagerie. Da hatten wir dann Münsterkäse. Aber bitte einschweißen lassen.
Genau. Ja.
Sonst stinkt der ganze ICE in alle.
Das ging ja früher nicht mit dem Einschweißen. Das ist eine relativ neue Technik. Nein. Früher wurde der so dann irgendwie mittransportiert und der Schaffner kam wohl nicht mehr ins Abteil. Das sind so die Legenden, die so erzählt werden. Ja.
Aber nicht wegen den schreienden Schülern, sondern wegen dem Käse tatsächlich.
Ja, genau, wegen dem schrecklichen Käse. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass die Frankreich-Fahrt sehr, sehr einprägsam für uns alle war. Und ich habe bisher auch nur positive Dinge darüber gehört, dass es eine unglaublich intensive Woche war, wo man so viele Erfahrungen sammeln konnte. Mir tut es noch mehr leid für die SchülerInnen, die da diese Erfahrungen jetzt natürlich nicht machen konnten durch Corona. Und dann ist wieder die Frage, kann man das irgendwie in einer anderen Form nachholen? Gibt es denn andere Projekte, die vielleicht dieses Erlebnis irgendwie nachahmen können auf eine kontaktlose Art und Weise, ohne dass man jetzt nach Frankreich fahren muss?
Da müssen Sie sich bei Frau Wagen auch mal erkundigen. Die hat auch so ein bisschen über E-Twinning sich so ein bisschen da angeboten und hat Schülerkontakte hergestellt. Aber das waren ja letztendlich die, die dann eben auch nach Frankreich fahren wollten, für die das eben jetzt nicht stattfand. Nun soll eine Gruppe fahren im Frühling. Ja. Diesmal ist es aber ein richtiger Härtetest, glaube ich. Also unsere Gruppe fährt hin und kommt zurück mit den Gastschülern. Das sind also zwei Wochen gleich im Anschluss.
Wow.
Ja, also kein Durchatmen, also gemeinsam im Zug und naja, gut, warum nicht? Ja, also es ist immer ein Abenteuer und es ist immer anstrengend und man kennt auch seinen Austauschpartner, Partnerin nicht. Es ist immer ein kleines Risiko, so ist das Leben.
Ja.
Aber die zwei Wochen gehen ja auch vorbei dann und trotzdem wird man hinterher sagen, ja, toll, ich habe das mal mitgemacht, ich habe was erlebt und selbst wenn es schrecklich war, dann war es eben mal schrecklich, macht ja nichts.
Man wächst da daran.
Genau.
Man
hat sich dem mal ausgesetzt. Ja, die fahren.
Okay.
Aber das ist doch gut. Also wir hatten das, wie gesagt, auch um so einen gewissen Abstand. Ich glaube, im Oktober 2018 kamen die zu uns und dann, Ende März, April waren wir dann in Frankreich.
Genau.
Ich fand diesen Abstand natürlich auch so ein bisschen blöd. Also ich hatte zum Beispiel wir waren immer sehr traurig, unsere Chores, wie wir sie ja genannt haben, gehen zu lassen. Und es wäre natürlich cool, auch diese zwei Wochen ganz intensiv zu verbringen. Aber ich glaube, gerade dann wäre man besonders traurig gewesen, wenn die Person dann geht. Aber durch Instagram, also ich habe zum Beispiel auch noch ein bisschen Kontakt mit meiner Chores. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Mein Schüler war da sehr irgendwie fern von sozialen Medien.
Ach so,
das hat sich halt schwierig gemacht.
Ja.
Und dann irgendwie Nummer getauscht schnell und dann war das leider...
Schade, ja.
Also ich sehe auch immer noch, was meine Chores macht und manchmal schreiben wir auch noch. Und ich sehe es auch bei mir immer in Berlin herzlich willkommen und ich auch bei ihr in Straßburg. Und das ist natürlich auch schön, dass auch so eine Freundschaft dadurch entstanden ist. Und wer weiß, für was die mal nützlich ist.
Ja.
Wer weiß, vielleicht studieren sie mal da in der Nähe oder die junge Dame hier. Also manchmal sind das Freundschaften fürs Leben, ja.
Ja, richtig.
Ich fand den Abstand schon eigentlich ganz schön, weil es waren ja 5 Monate, fast 6 irgendwie. Und dann irgendwie die Entwicklung von allen zu sehen.
Ja, das war auch
und der
auch
Abschluss
spannend.
Hier, das letzte Bild, was man irgendwie hatte, waren alle tanzend bei der Franzosen-Disco.
Die haben auf den Tischen getanzt.
Gerade berüchtigt bei uns.
Oh ja, das stimmt, das war dieser berüchtigte. Ja, das gab dann ein kleines Nachspiel. Aber egal.
Ach so,
ja. Ging dann nicht dieser Tisch zu Bruch? War das nicht dieser
Bestimmt,
Jahrgang?
Ja,
ich glaube, wir waren ein sehr intensiver Jahrgang. Und von der Party in Frankreich habe ich auch viel gehört, dass es da aber auch ein Nachspiel gab.
Ja, das habe ich nicht mitbekommen.
Nee. Doch, das habe ich
Ich weiß, das Motto war fluoreszierend.
Das war
Und dann saßen wir erstmal alle zu Hause. Was heißt denn fluoreszierend, Leute, Klasse? Das muss man erstmal wissen. So, fluoreszierend.
Ja.
Wahrscheinlich im Französischen, was völlig alltäglich ist. Vielleicht benutzt man das über. Das klingt
so
ähnlich im Französischen.
Ja, bei uns ist eher der Ausdruck mit Neonfarben.
Ja, aber was man jetzt anfangen sollte, was fluoreszieren, was
aber dann war es doch toll, oder? Es sah doch gut aus, was die gemacht haben.
Und alle hatten die Neonbänder oder diese Leuchtstoffbänder.
Oder da standen zwei Mädchen ganz beim Eingang und haben alle, die sich nicht Neon angezogen haben die, glaube ich, bemalt mit Neon. Ich weiß noch, ich hatte zwei Striche irgendwie im Gesicht.
Ich auch.
Also es war wirklich lustig.
Cool. Ja. Schöne Idee.
Das ist auch immer interessant. Von der Mentalität gibt es ja auch gewisse Unterschiede. Also man geht ja immer in dieses Projekt und denkt, okay, wir sind alle das gleiche Alter. Mhm. Aber es ist unglaublich interessant. Ich hatte das Gefühl, dass die Franzosen immer noch aufgedrehter und noch offener waren. Mhm. Vor allem, als sie auch in Deutschland waren, als wir. Also ich glaube... Es war dann zum Beispiel so, in den Partys haben die dann auf den Tischen getanzt und ich glaube, viele Deutsche waren da eher etwas zurückhaltender. Und das ist auch wieder interessant, ob das einfach eine gesellschaftliche Sache ist oder woran das liegt, diesen Mentalitätsunterschied.
vielleicht war es ja auch so ein bisschen die Stimmung, denn wenn man bedenkt, dass in Frankreich die Schule erstmal wesentlich länger dauert.
Ja, stimmt.
Ne? Wir haben die alle sehr spät abgeholt auf dem Schulhof und dann hatten die ja oft noch Hausaufgaben und. Und wenn die nach Deutschland kommen oder speziell nach Berlin, sagen die ja oft, na, ihr habt es ja gut und Viertel nach drei schon Schluss und dann ne. Und dann sind die manchmal so ein bisschen ausgelassener hier. Und auch dieses einfach nachmittags nochmal irgendwo alleine weggehen oder so, gibt es da so auch nicht unbedingt. Ja, das ist, wird hier dann wird als Freiheit empfunden, ja, was für uns normal ist. Und dann ja, gibt es schon so ein paar Reaktionen. Ja.
Mhm. Erinnern Sie sich eigentlich noch an diesen Klingelton der Schule, den es in Frankreich gab?
Ja, so eine Melodie, ne? So ein Ohrwurm. Ja. Kriegen Sie die noch hin?
Ich glaube, ich könnte sie noch abspielen. Also so könnte ich es jetzt nicht. Aber abspielen, das war
ja... Wir können es ja einfügen, wenn es nicht Copyright-geschützt ist.
Irgendwie so ein Bam, Bam. Also man hat es jedenfalls...
Haben Sie mal eine Musikkarriere gedacht?
Nein, ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Ganz reizendes Kompliment nehme ich heute mit. Ja, das baut mich wieder auf.
So können Sie auf jeden Fall.
Danke. Gut.
Auf jeden Fall ein bisschen spannender als unser Klingelton oder der Schulgong.
Gong ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Ist ja einfach der von dem Big Ben oder so. Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können Sie es ja mal irgendwie anregen, mal zu wechseln.
Ja, bekannte Lieder oder so.
Die Charts oder so.
Ja.
Genau, so ein paar kleine Takte. Und der Schüler, der das noch errät, das Lied, kriegt noch einen kleinen Sonderpunkt am Ende der Stunde.
Genau,
so,
ne? Eins.
Das wäre ja auch
finde ich
cool.
So kreative Ideen möglich.
Ja. Also,
ich glaube, dann wird aber auch mehr auf diesen Schulgong geachtet. Ich habe viele Lehrer, die dann zum Beispiel sagen, der Lehrer beendet die Stunde und nicht der Schulgong. Was sagen Sie dann zum Beispiel dazu?
Ja, ist natürlich eine Unsitte, wenn man noch über den Gong hinaus unterrichtet. Sicher, ja. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Ja, und es gibt ja auch so Klassen, gerade so siebte Klassen, die meinen, so, sie müssen in der Pause natürlich draußen ein bisschen mit ihrem Handy spielen und noch dies und noch das und Tischtennis. Ja. Also muss man zu Stundenbeginn erstmal auf die Toilette gehen und die Wasserflasche füllen. Na, da sind ja schon 5 Minuten wieder im Eimer. Und dann kann es sein, dass man auch zum Schluss dann mal sagt, nee, jetzt brauche ich aber die 2 Minuten noch oder die nehme ich mir dann mal. Ja, aber eigentlich sollte man dann mit dem Schluss auch, mit dem Gong Schluss machen.
Ja.
Schon wahr.
Das ist richtig.
Das sehe ich genau.
Zumal ja so ein Block auch lang ist. Ne?
Nutzen ja viele Schüler aber eben eigentlich ein Handy im Unterricht oder so. Spielen da viele am Handy, sind die abgelenkt, weil wir haben jetzt ja zum Beispiel, wissen viele nicht, viele Streitereien in der Schulkonferenz zum Beispiel gehabt, wie nutzen wir Handys irgendwie. Leute machen irgendwie einen Clash Royale Angriff auf der Treppe und stolpern irgendwie 3 Stufen runter, weil sie unbedingt jetzt auf Clash of Clans oder so irgendwie ihr Dorf verteidigen müssen.
Ja.
Ja, die Regeln sind ja eindeutig, so, ne? Also eigentlich nur für die Schul-Apps und so weiter.
Genau.
Und daran hält sich niemand und die Lehrer oder viele Lehrer interessiert es nicht. Das ist auch im Kollegium natürlich dann ein Streitthema.
Mhm.
Ich gehörte zu denen, die damals gesagt haben, ich bin für ein Handyverbot in der Schule und wer im Unterricht von den Lehrern möchte, dass es eingesetzt wird, kann das ja ansagen. Aber ich kriege dann oft die Reaktion von Schülern, oh nein, mein Datenvolumen reicht nicht. Na was dann? Na, dann brauche ich das auch nicht.
Mhm.
Ne? Also das ist so ein bisschen, und ich finde das schwierig, vor Schüler zu treten, die dann gerade in der Pause irgendwelche, was auch immer, Spiele, ob nun Ballerspiele oder nicht gespielt haben, die wieder zu erden und zurückzuholen. Ist schwierig und natürlich hat dann irgendwie so eine französische Grammatiklektion jetzt nicht unbedingt das Spaßpotenzial von so einem Spiel, das ist mir schon klar.
Ja.
Bloß irgendwie sind wir denn jetzt nun hier irgendwie so eine Spielhölle oder sind wir ein Gymnasium? Also finde ich doch ein bisschen, und da es nun hieß, naja, und Corona und die neue Technik und so, möchte immer bitte den Plan einsehen können. Bloß die hier so drauf starren, schauen ja nicht auf den Plan, ne? Wollen wir mal ehrlich sein.
Kann man schlecht nachweisen.
Da haben Sie schon recht.
Ne?
Ich habe Handyrücken nicht drauf. Was sie gerade machen.
Ja, ich gucke den dann auch mal über die Schulter und sage mir, na, das ist aber jetzt nicht der Vertretungsplan.
Grüne Männchen springt nicht über
nicht,
die
Nicht, ne? Oder ist der neu, der Plan? Neu designed, ja?
Ja, genau.
Oh Mann. Ja, das müsste diskutiert werden. Ist schön, wenn das auch in der Schulkonferenz oder...
Das ist so ein Dauerbrenner immer, Tagesordnungspunkt.
Ja, eigentlich schon seit Jahren. Es gab, glaube ich, auch mal Versuche, dieses Gesetz ganz abzusetzen. Das hat dann aber auch nicht so richtig geklappt. Also aus eigener Erfahrung, ich glaube, es ist praktisch, das Handy zu nutzen, um zum Beispiel Räume zu schauen oder Vertretungspläne. Die Räume sind ja auch eigentlich nur digital einsehbar, soweit ich weiß. Also jedenfalls für die Oberstufe. Aber es ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn man sein Handy im Unterricht benutzt und wenn es da wirklich eine intensive Ablenkung ist. Weil, wie gesagt, wir sind ja auch auf einem Gymnasium und da gibt es ja auch einen gewissen Bildungsanspruch, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob da ein Handy eher kontraproduktiv ist.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, sind Sie denn eine Lehrerin, die aktiv Technik oder das Mobiltelefon als Beispiel mit einbringen in ihren Unterricht? Also versuchen die Digitalisierung da wirklich perfekt umzusetzen?
Perfekt bestimmt nicht ganz einfach, weil ich perfekt zu einer Generation
gehört.
Ja, aber das genau. Andere, ja, also man könnte ja den Anspruch haben, aber ich sag mal so, die Anfänge waren natürlich auch schon mit diesen digitalen Tafeln. Ja, für die Generation, die immer mit irgendwelcher Technik umgegangen sind, ist das kein Problem, sage ich mal. Oder jedenfalls nicht so eine Hemmschwelle. Für mich war es das schon. Und es gab ja auch, diese Schulungen waren am Anfang auch nicht so toll. Da standen also so smarte junge Männer da vorne und machten irgendwas, während die Kolleginnen dann schon irgendwie, schon ein bisschen Protestieren, gab so Hintergrundgemurmel. Ja, ich sag mal, ja, ich würde gerne mal wissen, wie man diese Tafel anmacht, waren denn die Reaktionen der Kollegen. Ja, also man stieg da vorne gleich ein, zeigte so Spezielles und viele wussten erstmal gar nicht, was sie da überhaupt alles mitmachen können. Ja. Und es war ja auch keine Eingewöhnungsphase in dem Sinne. Das hat mir persönlich echt große Schwierigkeiten bereitet. Viele Sachen finde ich jetzt nett, wie diese Tischkamera. Ich kann Schülerarbeiten drunter legen. Ich kann Sachen schnell aus dem Internet nochmal aufrufen. Ja, auch die Tonqualität ist ja besser, wenn dann die Geräte so laufen, dass sie auch diese CDs und dies und das alles spielen. In dem Moment, in dem das nicht geht, ist natürlich wirklich Steinzeit. Ja, da werden schnell ein paar Poster runtergerissen und dann wird da an dieser Magnettafel ein bisschen rumgekrickelt. Das kann es dann ja auch nicht sein. Das ist das, was mich dann so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ja.
Es gibt dann nochmal so 2, 3 Schüler in einer Stunde oder in einer Klasse, die dann immer nach vorne rennen und dann gleich, das so müssen sie das machen.
Ich hatte das auch letztens in Englisch.
Das ist schön, wenn man in der Klasse so einen Technikassistenten hat, das finde ich ganz toll. Ja.
Also in der Grundschule gab es dann noch Technikbeauftragten, weiß ich noch. Ja. Meine Grundschule recht digitalisiert, wir hatten da schon Smartboards und sowas. Und nach dem Tafelabwischer oder so kam dann das. Aber
ich finde, es ist ausbaufähig hier.
Ja,
weil ich meine, es ist nett, viele Schüler wollen helfen, das finde ich auch ganz reizend erstmal. Nur haben die auch nicht immer die Ahnung und mach doch hier und mach doch so. Und gerade bei Vorträgen, der ist dick und dies und das funktioniert nicht. Da werden dann manchmal aber ja auch die dubiosesten Ausreden gebracht. Das ist auch schon wieder lustig, ja. Und eben ging es noch. Oder ich habe nur so eine Probeversion, die läuft jetzt. Also, Probeversion, bitte. Also das sind neue Dimensionen, aber alte Probleme. Und das würde ich gar nicht schlecht finden, wenn sich da jemand auskennen würde, ja.
Ja, das stimmt.
Ausbaufähig, bitte.
Könnte man machen, Technikbeauftragter oder so in einer Klasse oder so, Klassenleiterstunde, sowas gibt es ja noch.
Ja, wäre toll.
Ja, aber die Frage ist, ob man das dann wirklich erwarten kann. Also ob wirklich in jeder Klasse jemand drin ist, der da wirklich das Fachwissen hat dazu.
Hey, der muss jetzt ja nicht angehender Informatikstudent sein oder so. Sondern es reicht ja dann irgendwie, die CD öffnen zu können. Daran scheitert es ja manchmal. Oder irgendwie das Smartboard irgendwie anzumachen, weil der Knopf an der Seite rot leuchtet und er sollte am besten grün leuchten.
Ja, so Kleinigkeiten. So, in dem Moment, in dem man da vorne steht, ist man ja betriebsblind. Was war jetzt?
Es geht ja im Vortrag genauso. Dann vergisst man plötzlich irgendwie, was wollte ich jetzt über Biosynthese oder so? Keine Ahnung, sagen. Und dann und das geht dann dem Lehrer dann vielleicht auch mal so. Auch wenn es ja mehr Routine ist, aber wie lange sind Sie eigentlich schon Lehrerin?
Seit 1994.
1994. Deutsch, Französisch seit 94. Und wie lange an dieser Schule?
Ich glaube so 8, 9 Jahre inzwischen.
Okay.
Also noch gar nicht so lange. Also ich bin oder 7.
Mehr geschätzt.
Nee, ja, ich glaube nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe vorher auch drüber nachgedacht.
Ach so.
Interessant.
Ja.
Und vorher auch in Berlin, oder?
Vorher in Hellersdorf. Jetzt ist es das Melanchthon-Gymnasium. Und die hießen früher Leonard-Bornstein-Schule oder Leonard-Bornstein-Gymnasium. Und davor, also kurz nach der Wende, alles noch praktisch, erstes OG Hellersdorf.
Ah, okay.
Da waren die Schulen ja nur nummeriert. Mhm. Hatte einen sehr guten Ruf, so als irgendwie Knochenbrecherschule, Knochenmühle so ungefähr, ja. Und ja, da habe ich angefangen und das war natürlich auch noch spannend, also Ossis und Wessis, sage ich mal, trafen so aufeinander und auch wieder die Klischees und die dies und die das. War aber eine spannende Zeit und spannend waren auch die Schüler. Die hatten ja natürlich noch so ihre Pionierlaufbahn und alles so hinter sich und saßen nun in einem völlig veränderten Land, Schulsystem, politischen System und so weiter. Waren aber tolle Generationen, weil die nahmen sozusagen alles auf, was neu war, was möglich war. Die gründeten Bands und sie reisten und sie machten und taten. Dann ab und an haben sie mir noch mal irgendwas aus ihrer Pionierzeit vorgesungen. Frau Hansen, das müssen Sie jetzt wissen und so. Ach, und der niedlichste Satz war dann, ja, Frau Hansen, jetzt wohnen Sie im Osten und Sie arbeiten im Osten. Jetzt brauchen Sie auch noch einen Mann aus dem Osten. Och, dachte ich, das ist ja nett. So, jetzt seid ihr wirklich ganz aktiv für mich unterwegs hier. Ja, einfach war einfach eine spannende Zeit.
Verständlich.
Und wann, Sie meinten, in Schleswig-Holstein sind Sie geboren? Oder
ja, da bin ich auch zur Schule gegangen.
Haben Sie da auch studiert?
Nee, ich bin nach dem Abitur nach Berlin, nach West-Berlin, was natürlich dann spannend war, weil allen Erwachsenen sträubten sich ja die Nackenhaare, wenn man in die Zeit guckt, 80er, Anfang 80er, irgendwie nackte Demonstranten auf dem Kudamm, die Aktion Tuwat. Mein Vater stand vorm Fernseher und sagte, da willst du jetzt hin, das ist ja furchtbar, was soll denn das und so weiter. Das, was ich nachher studiert habe, hätte ich natürlich auch in Kiel studieren können. Ist ja trivial, Deutsch und Französisch auf Lehramt. Aber meine Freundin und ich haben gesagt, wir müssen unbedingt nach Berlin. Wir waren auf einer Klassenfahrt mal hier und waren völlig fasziniert und gesagt, wir müssen nach Berlin und haben dann sehr exotische Dinge ausgewählt. Also meine Freundin hatten irgendwas mit Ethnologie, also Völkerkunde, Amerikanistik. Ich habe auch erst angefangen mit Publizistik. Hochinteressant alles. Und das war natürlich alles sehr schön. Das konnte man in Kiel nicht studieren. Man musste also nach Berlin und sich an der Freien Universität einschreiben. Und dann war man erst mal hier und hat erst mal geguckt, wie es weiterging. Das war natürlich spannend. Also, so ging es los.
Also seit wann leben Sie dann in Berlin?
Seit 1981.
Ach, krass.
Oha,
Und erst West-Berlin?
Erst West-Berlin, Dann Mauerfall, wo wir doch Neu-West-Berlin kennen wir ja nun. Mhm. Und nun ziehen wir mal in Friedrichshain. Während die Freunde, die wir hatten, also auch schon bei Mauerbau, aber man hat sich ja irgendwo kennengelernt, Theater oder was. Und wir konnten ja dann reisen und haben die auch besucht und waren auf Partys und. Ja, aber nun fiel die Mauer, dann zogen die in Westen. Mhm. Und wir zogen in Osten. Und haben gesagt, so, hey, was macht ihr denn? Was macht ihr denn jetzt? Na gut, man war einfach neugierig. Das war ja einfach interessant,
Verständlich.
War spannend.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch unglaublich prägsam, da so diese Entwicklung zu beobachten und wie Sie auch schon gesagt haben, wie sich das in den Schulen wiedergespiegelt hatte.
Ja, eigentlich viel zu wenig, also eigentlich schade, aber man war damals eigentlich nicht so weit, dass vielleicht zum Beispiel Schüler, so wie Sie mich jetzt interviewen, also auch mal Ihre Lehrer interviewen, wie haben die gelebt in der DDR, wie haben sie die Wende wahrgenommen. Natürlich kam dann immer gleich die heikle Frage, der hätte kommen müssen, eine heikle Frage. Ja, wer war in der Partei, wer war dies, wer war das? Das war natürlich heiße Eisen, das hat ja nicht jeder so angepackt. Es gab Lehrer, die haben natürlich auch ganz offen darüber gesprochen und haben auch ihre Fotos veröffentlicht mit Pionierhalstuch und so weiter. Also sowas nicht, das gab es auch. Aber das hätte man eigentlich gerne mal in einer kleinen Ausstellung oder auch in so einer Fragerunde. Das ist ja lebende Geschichte, das ist ja irre. Und das hat man ja nie wieder so eins zu eins vor sich. Ich kann in einem Buch nachlesen oder eine Dokumentation sehen, das ist ja alles ganz schön. Aber da sitzen Menschen vor mir, die haben das so erlebt. Wie haben die das erlebt? Was mussten die machen? Wie war ihr Studium? Was haben sie bereut? Die konnten sich ihr Studienfach nicht auswählen. Es wurde ja geguckt, was wird gebraucht? Und viele Kollegen haben dann gesagt, eigentlich wären sie lieber Restaurator geworden oder dies oder das. Tja, nun waren sie Lehrer für Sport und Geografie. Ich dachte, na hups, das ist aber nun ganz was anderes. Ja, da habt ihr euch aber toll geschlagen. Ja? Und das waren einfach spannende Zeiten und spannende Gespräche. Es haben sich viele Freundschaften entwickelt und die gibt es bis heute. Und auch das entwickelt sich ja nicht irgendwie in einem Buch oder in einem, wie auch immer, gesteuerten Rahmen, sondern das war einfach durch diese Kollegien und die Fahrten und die Partys und die Familien.
Partys.
Und
die Partys, da müssen Sie jetzt mehr erzählen.
Immer Partys. Nein, das kann man nicht erzählen, das ist ganz furchterregend. Da müsste jetzt der Zensor dann so ein Piep oder so einspielen. Okay. Oh nee. Aber es gab ja auch Partys bei Schülern und das ist aber lange her. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Ich finde, das ist also schon vorher eingeschlafen, sowas wie Klassenpartys und Schulfeste und Sommerfeste. Und das habe ich immer irgendwo ein bisschen, fand ich schade für die Jugendlichen. Ja. Deswegen waren ja auch diese Disco-Abende, nicht wahr, was beim Austausch, was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und das werden alle gut in Erinnerung behalten. Das war eine tolle Sache. Und vor allen Dingen der Nebel, der hochzog bis in die dritte Etage.
Das war genial.
Ich hab noch Bilder davon.
Wunderbar.
Physikräume kaum sehen konnte. Nebel verschwunden.
Das war wirklich
nicht schlecht.
Na, wir hatten damals ein bisschen übertrieben.
Ich erinnere mich noch an die Nebelmaschine.
Ja, von nichts kommt nichts.
Also. Woher hatten wir die eigentlich? Haben wir die noch?
Na, wir haben drei Nebelmaschinen unten in der Aula.
Ach,
genau. Das war auch für uns zur Info. Ich bin selbst in der Technik-AG und leite die AG seit 2-3 Jahren. Und da ist bei uns intern immer die Frankreich-Disco so das große Highlight. Weil da kann man einfach mal alle bringen irgendwie ihre private Technik, was sie irgendwie irgendwo mal gekauft haben oder so mit in die Schule, alles kann, ja oder? Und dann gucken wir, was alle Knöpfe am besten gleichzeitig drücken. Und dann, am Ende kommt dann irgendwie sowas raus, dass es irgendwie nach einer Techno-Disco am Ende aussieht, irgendwie unter irgendeiner Brücke in Friedrichshain oder so.
Ja, genau. Wer weiß.
Ja, aber es war beeindruckend. Es war schwer beeindruckend.
Ja. Also von der Bühne konnte man hinten die Wand nicht sehen. Die erste Säule ging noch, die zweite so halb und die dritte, Säule war schwer zu sehen.
Die Stimmung war gigantisch, man muss es sagen. Ja. Also saßen ich drücke auch all die Daumen, dass das wiederkommt. So,
Saßen Sie nicht sogar vor der Aula mit Herr Schulz und haben da, glaube ich,
wo die Pokale stehen.
Irgendwie gegessen
da gab es dann immer so ein Tischchen und die Schüler bekamen dann so Würstchen und Brötchen, gucken aber immer auf den Tisch der Lehrer und sagten, das würden sie auch gerne essen.
Ja, daran erinnere ich mich.
Das große Buffet, das große Fest war bei euch.
Ja.
Das war schon interessant.
Ja, richtig. Das Licht ist hier irgendwie.
Ja, das Licht hat gerade geflackert.
Da spricht irgendwie so ein französischer Geist zu uns. Und ich wünsche, dass das auch wieder so wird.
Ja,
ja, ganz, wird schon. Wir sind alle optimistisch.
Was sind Ihre persönliche, sind jetzt halb irgendwie um Corona drumherum buxiert gerade, wodurch eben die ganzen Fahrten ausgefallen sind. Haben Sie irgendwelche Floskeln von Corona, die Sie nicht mehr hören können? Können Sie das Thema überhaupt nicht mehr hören? Smalltalk zu Corona, ach, das wird schon irgendwie, und muss man jetzt in Quarantäne und kann man sich raustesten, wie ist der Smalltalk unter Lehrern? Ist der immer noch da oder?
Doch, natürlich. Das Thema, es waren ja auch Lehrer trotz Impfung nochmal krank und haben auch erzählt, wie es ihnen ergangen ist. Also das ist schon abschreckend und finde ich auch wichtig, dass das also nicht unter den Teppich gekehrt wird oder irgendwie bagatellisiert wird. Auch, na ja, ich bin geimpft. Nee, das nützt eben nichts, solange nicht alle geimpft sind. Ja. Was ich eben nicht verstehe, auch in der Schülerschaft dann, sind ja auch noch nicht alle, die schon das Alter hätten oder die Reife, ne, die sind auch noch nicht alle geimpft, verstehe ich halt nicht. Und doch, finde ich, soll man dranbleiben, ob das nur nett mit einem Smalltalk ist oder wie auch immer. Dass man muss, es ist ein Thema. Und ich glaube, also ich stelle es für mich fest oder auch so im Freundeskreis, vielleicht auch allgemein in der Gesellschaft, es wird schon ja irgendwo verdrängt. Vielleicht ist es eine ganz normale menschliche Reaktion in so einer Katastrophenzeit, dass man natürlich lieber an andere Dinge denkt, über andere Dinge spricht. Aber letztendlich habe auch ich mit Freundinnen Fahrkarten gekauft und wir wollten nach Leipzig fahren im Dezember, weil es da immer so schön ist auf dem Weihnachtsmarkt, auch wenn wir die nur von Weitem angeguckt hätten. Aber nun ist ja alles gecancelt, Hotels und so weiter. Ja. Und Frau Bersch, die aus Leipzig kommt und da auch noch Verwandtschaft, die hat schon vor Wochen uns zugerufen, meidet die Sachsen, ja, weil wenn wir so, und da habe ich mich auch gefragt, warum möchte ich nach Sachsen jetzt gerade fahren und wie immer, man möchte das so wie immer, schön auf diesen Weihnachtsmarkt. Es ist aber eigentlich völlig illusorisch, aber das ist, glaube ich, so ein Wegdrücken. Ja, es war schön, die Fahrkarte zu kaufen, auf den Tisch zu stellen und zu sagen, da haben wir noch was Schönes vor.
Genau.
Völlig müßig.
Das ist eine Utopie dann.
Ja. Also das können wir vielleicht bei mir auf der Terrasse machen und ich mache irgendeinen Glühwein und wir haben ein bisschen Abstand.
Das ist ja auch schön.
Das ist ja auch schön. Genau, ich werde an sie denken. Genau. Ich werde ein bisschen Deko aufhängen. Und so, doch, so ist das. Ne? Aber da muss man erst mal hinkommen. Ne? Also wir machen uns alle ganz schön was vor.
Gut, ich würde, glaube ich, das Thema Corona beenden,
bevor
wir alle...
Das endet ja auch mit einem Lachen so ein bisschen, mit einer kleinen Selbstkritik.
Mit einer positiven Ausblick, dass es hoffentlich bald besser wird.
Wir waren gerade bei Glühwein auf der Terrasse. Eine persönliche Frage von mir, was ist eigentlich Ihr Lieblingsessen in Frankreich?
Französisch
Essen. Also für mich persönlich ist es einmal Coq au Vin. Das machen wir ganz gerne zu Hause noch. Und, oder halt Tarte Flambé. Das ist dann aber auch, das ist sich uneinig, wo es herkommt, ob es doch Elsass war oder eine Eifel, gibt es auch sehr viel. Im Rheinland gibt es auch sehr viel Flammkuchen.
Flammkuchen,
genau.
Wie ist so, wie essen Sie auch Ihren Flammkuchen, um da erstmal noch rein zu grätschen?
Essen Sie Flammkuchen?
Sehr gerne. Wenn ja, wie? Also essen Sie den Standard einfach mit Zwiebeln und Schinken?
Auch, aber es gibt ja fantastische Varianten mit Birne, Honig, Walnuss, Ziegenkäse.
Ist toll.
Ja, könnte ich gleich loslegen. Ja. Das ist aber egal, das schmeckt alles gut.
Probieren Sie mal Camembert und dann Preiselbeere drauf. Das ist perfekt. Den macht meine Schwester sogar selber nach einem französischen Rezept. Und der ist wirklich toll.
Gruß an Ihre Schwester, Nadine.
Ja, Nadine.
Mit der ich in Paris im Montmartre auf den Stufen saß. Sehr schön. Liebe Grüße. Ja.
Werde ich ausrichten.
Und außerhalb vom Flammkuchen, welche französischen Gerichte mögen Sie sehr?
Bœuf bourguignon, so ein bisschen was Fleischiges. Ich esse aber auch sehr gern, das ist einfach ganz grob, wie so ein Rindfleisch gekocht, aber ganz lange so geschmort und so, sehr lecker. Oder auch ein Ratatouille, wo alle wie diesen Film kennen. Also verschiedene Gemüsesorten. Letztendlich im Sommer natürlich dann mit Aubergine und Tomate und Paprika, was alles ziemlich lange auch so schmoren muss. Das kann man aber auch kalt essen, wenn es draußen heiß ist. Also das ist auch so eins meiner Lieblingsgerichte.
Sehr schön.
Da sind Sie ja kulinarisch sehr bewandert.
Es geht, ich bin nicht so der große Koch, aber das braucht ja auch Zeit dann so. Ne?
Da
muss man ein bisschen Zeit und Muße mitbringen, da in den Töpfen zu rühren. Franzosen machen sowas ja dann stundenlang, die stehen ja schon Stunden vorher auf oder am Abend vorher wird schon irgendwas gebrutzelt, wo man sagt, und dann die drei Gänge, die Sie vorhin schon beschrieben haben, wenn es nicht vier sind, es hört ja gar nicht auf. Genau, also da muss man schon ein bisschen Zeit investieren.
Die zelebrieren das auch immer sehr. Ich habe gelernt, Franzosen, wie wir Deutschen zum Beispiel manchmal, wenn wir in den Drive-In fahren und dann einfach so zwischendrin im Auto irgendwie was essen oder zwischendurch, die Franzosen machen das nicht. Ja. Ich habe gelernt, die setzen sich wirklich immer richtig hin, die meisten, das ist so relativ ursprünglich, und essen dann.
Und vor allem spät. Also ich weiß, unter der Woche, spät. Da waren irgendwie mein Gast war auch Schüler, war keine Ahnung, 12, 13, 14, wie man da ist, kann irgendwie sowas in dem Rahmen. Und der andere Bruder, wieder vergessen, wie er hieß, leider, war irgendwie 5, 6 und wir saßen dann bis 23 Uhr da irgendwie am Donnerstag und haben gegessen, ganz normal. Mhm. Dann
wird aber nicht die Regel sein, sondern sie waren zu Besuch und dann ist das
was Besonderes. Ich hatte darüber geredet und meinte, also um 20 Uhr fangen sie frühestens an.
Ah, ja. Aber das hatte ich auch, dass sie sehr spät gegessen haben.
Ja, das ist für uns Deutsche ungewöhnlich.
So Punkt 18 Uhr kommen alle in die Küche gerannt. So, das ist in Deutschland irgendwie die Mentalität.
Ja, gefühlt
Und da geht es ja ein bisschen später los. Ne? Ja. Wird auch gequatscht, lange vor allem. Ja. Also wir haben 2 Stunden, war so ein normales Essen. Mhm. Irgendwie bei denen dann schon. Also
ja, Weihnachten, Silvester dann nochmal extremer. Ja.
Ja, stimmt.
Ja, es hat einen anderen Stellenwert. Ne? Ja. Auch Lebensmittel kosten mehr und man macht das eben, man macht das schön.
Absolut, dass man zelebriert das, wie gesagt. Sei es durch das Gespräch oder durch das lange Essen. Ich glaube, in Deutschland ist es, also es ist nicht nur ausschließlich wie in Deutschland die Nahrungsaufnahme.
Können wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Aber Weihnachtszeit ist ja dann auch wieder Zeit für neues Rezept und irgendwas Schönes, ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Schluss.
Genau.
Nämlich haben wir wieder eine Entweder-Oder-Frage, wie in jedem Podcast bisher, das ist die Tradition. Also sie haben die Wahl zwischen 2 Dingen, die vielleicht recht nah beieinander liegen.
Und müssen sich für eins entscheiden.
Genau.
Und wir haben so ein bisschen nachgedacht, was passt denn zu Frankreich oder Französisch? Und wir erinnern uns da an 2 Filme, die wir sehr, sehr oft geschaut haben. Und jetzt müssen sich entscheiden zwischen Ziemlich beste Freunde oder Französisch für Anfänger.
Welchen ich jetzt besser finde oder schauen würde.
Ja.
Oder natürlich Ziemlich beste Freunde, mein Dauerbrenner. Ich habe auch den Soundtrack, wo ein schönes Lachen drauf ist, die Szene in der Oper, wo der Driss dann eben lacht, weil da auf der Bühne eben der Sänger Deutsch singt. Ja. Ist natürlich in der Originalversion nochmal richtig böse und so, er singt Deutsch. Und dieses Lachen ist so aufbauend, da kann ich mir also nur diese Stelle mit diesem Lachen anhören und der Tag ist gerettet. Ja, und das andere ist, glaube ich, nicht so ganz.
Wir hatten ihn auch mal, glaube ich.
Ich erinnere mich auch, dass ich den geschaut habe. Mit Frau Amiro habe ich den geschaut.
Das könnte sein, aber Ziemlich beste Freunde haben wir dann geguckt, Weihnachten 2000.
Ja, aber den anderen haben wir auch geguckt. Es war ein traumatisches Erlebnis.
Ja,
es war furchtbar. Nein, einfach verdammt.
Was war denn traumatisch?
Ja, aber ich finde, der Film hat ziemlich unmögliche Szenen.
Ich dachte, das lag an uns, an der Klasse.
Na, da gibt es dann auch die entsprechenden Zwischenrufe, wenn man die entsprechenden Schüler da in der Klasse hat. Also es sind ja nicht Sie, Vincent, aber ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
Doch, nein, du, Vincent.
Nein, unbedingt nicht. Aber Ziemlich beste Freunde ist einfach schon ein sehr schöner Film mit gutem Tempo und gutem Witz. Und
die Musik ist auch sehr gut. Also Klaviermusik dort.
Ja,
Ziemlich beste Freunde.
Stimme ich auch zu. Ich habe den leider nur ein bisschen überschaut. Ich hatte den in Ethik, haben wir den dann ganz intensiv behandelt, Französisch dann nochmal. Und immer, wenn wir Vertretung hatten, kam dieser Film auch. Und das hatte so ein bisschen den Reiz daran für mich verloren gehabt.
Es gibt, glaube ich, so 3 DVDs oder so.
Die gehen so rein rum bei den Lehrern.
Wird aber welcher ist heute dran und dann.
Ich sag jetzt mal nichts,
Auf Französisch für Anfänger, ich glaube, das ist so ein Starter-Pack und jeder Lehrer bekommt irgendwie so eine Kopie davon, um den dann so.
Nee, es ist ja eine Szene in dem Buch dann, glaube ich, auch. Ne? Es wird allen Ernstes ich glaube, in dem Band 4 dann wird da die Anfangs, da geht es um deutsch-französische Klischees und so weiter. Und man kann natürlich Schüler nicht mit so einer Anfangsszene abspeisen und sagen, ach, schauen wir den Film jetzt ganz. Mhm. Und wenn man dann schon sagt, nee, den finde ich aber doof. Oh nein, und bitte, bitte. Aber das ist wirklich furchtbar, dieser Film, sorry.
Ja.
Und
ich
weiß nur, dass Frau Nehring mal mit DVD loszog in der Vertretung, den in der 7. Klasse zeigen wollte. Wo ich gesagt habe, also nee, 7. geht nun wirklich nicht. Ja, wieso? Und ich sage, nee, das alles geht nicht. Alles geht nicht,
Haben Sie dann auf Sie aufgepasst?
Ich habe auf Sie aufgepasst,
Das ist gut.
Also,
vor Fehlern bewahrt.
Wollen Sie vielleicht noch irgendwie angehenden Französisch-Schülern oder vielleicht schon jetzt Französisch-Schüler, die schon aktiv Französisch haben, was mitgeben, was Sie so mal den Schülern sagen wollen? Gerade Sekundarstufe 1, irgendwie 7., 8. Klasse, was würden Sie denen gerne mal sagen?
Ach, den würde ich gerne sagen, das habe ich aber manchen Schülern schon erzählt, dass ich selbst in Französisch in der Mittelstufe grottenschlecht war.
Mhm.
Warum ich dann später in einen Leistungskurs gegangen bin, weiß ich auch nicht, sowieso so ein bisschen Rakiri, keine Ahnung. Hat aber ja dann gut geklappt und daran sieht man, man kann das auch irgendwo noch schaffen und soll sich da auch nicht unterkriegen lassen und einfach mutig vorangehen und einfach mal irgendwie mitmachen und sprechen und auch die guten Seiten einfach so, was Sie gerade heute alles beschrieben haben, an kulturellen Nettigkeiten, die man so mitnimmt, die man ja sonst nie kennenlernen würde. Ja, wenn man da mal sitzt und sagt, nee, will ich nicht, sondern das einfach mitnimmt und auf sich zukommen lässt und dann hat man da doch noch eine Menge davon. Ja, und irgendwann ploppt es auch wieder auf. Schüler, die mir später begegnen, die sagen, so, hätte ich damals besser aufgepasst und jetzt muss ich an der Uni noch ein bisschen französischen Kursus machen, aus welchen Gründen auch immer. Oder sie sind im Berufsleben und müssen plötzlich einen französischen Praktikanten mitbetreuen, obwohl sie doch eigentlich was Technisches da machen. Ja. Und plötzlich kommt da blub, so ein Franzose, weil das ein internationales Unternehmen ist. Und dann hat man doch noch wieder eine kleine Begegnung mit Frankreich und Franzosen und die ist eigentlich immer ganz positiv. Den Mut nicht aufgeben, bitte.
Das ist ein gutes Mantra und ich glaube, das merken wir uns. Vielen lieben Dank, Frau Hansen, für Ihre Zeit.
Vielen Dank für Ihre schönen Fragen und für die schöne Gesprächsatmosphäre.
Und die schönen Antworten natürlich.
Die schönen Antworten, genau.
Und macht's gut.
Ja, tschüss.
Danke, gleichfalls. Tschüss.